Ja, ich möchte mit euch einen Text ansehen aus dem Römer Kapitel 8. Römer 8 ab Vers 18. Da sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Tja, ist das ein erbaulicher Vers? Kommt darauf an, von welcher Seite man schaut. Aber Paulus spricht da vom Leiden. Wir machen da mal da eine Person hin, das sind wir. Und jetzt sagt der Paulus, ja, wir sind am Leiden. Das ist nicht erbaulich. Wir haben das nicht gerne. Aber das ist das Leben, dass wir da am Leiden sind. Oder wir denken vielleicht schnell mal an Schmerzen, aber vielleicht Krankheiten, Behinderungen, ein Unfall, ein Schicksalsschlag, der da gekommen ist. Irgendwo Missbrauch oder Verfolgung, Mobbing. Vielleicht ein Todesfall in der näheren Umgebung. Wir sind da auf dieser Erde am Leiden. Und jetzt sagt doch da der Paulus, na komm, das Leiden da, das ist ja nicht der Rede wert, das ist ja nur kurz gegenüber der Herrlichkeit, die kommt. Also man könnte sagen, da ist der Paulus schon nicht so sensibel. Ja, ja, geht schon vorbei. Kommt ja dann besser. Ja, ja, klar. Aber wenn man betroffen ist, ist es eben doch schwierig. Ah, okay, gut, gut, muss ich da schauen, gut. Wenn man betroffen ist, ist es eben doch schwierig, oder? Das ist wie die Mütter. Ja, wenn man kleine Kinder hat, dann ist das jetzt eben streng. Und natürlich, wenn man dieselbe Mutter 20 Jahre später fragt und so, dann sagt sie, ja, weißt du, noch eben waren sie so klein und schon sind sie draußen. Ja, das stimmt. Aber in der Situation drinnen ist es schlimm. Und das ist eben jetzt auch da so. Es ist jetzt eben schlimm. Jetzt sind wir eben am Leiden, da kann Paulus schon sagen, ja, die Herrlichkeit ist dann anders. Ja, aber jetzt ist es eben schlimm. Und trotzdem, Paulus sagt, dass auf der anderen Seite eine Herrlichkeit kommt. Und ich male das mal da als Sonne, das ist dann die Herrlichkeit, die dann kommt. Das heißt, er zieht einen Bogen auf von unserer heutigen Situation hin zu dem, was dann eben sein wird. Die Herrlichkeit, die kommt. Und nur schon das zu wissen, es bleibt nicht bei dem. Nur schon das ist mal ein bisschen Hoffnung. Schon mal etwas. Vers 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ja, Luther hat damit ängstlichem Harren übersetzt. Ja, kennen wir solche Situationen? Ich mache jetzt da als Gegenpol dazu eine Regenwolke. Manchmal gibt es Situationen, da harren wir. Da haben wir sogar Angst. Oder wie kommt das da in Zukunft? Wie soll es denn da weitergehen? Man fühlt sich vielleicht einsam und hat niemand mehr in der Familie. Ja, wie soll es denn da weitergehen? Wir haben Angst von dem, was kommt. Oder Kindererziehung. Ah, Herr, hilf, wie kommt das? Ständige Gespräche da mit dem Lehrer und so weiter. Ah, vielleicht hat man ein Trauma erlebt oder eine Ungerechtigkeit. Irgendwo ist man überfordert. Das sind so die Regenwolken, die da sind über unserem Leben. Und es ist schwierig. Und jetzt sagt der Paulus, dass aber die ganze Kreatur wartet, bis die Kinder Gottes offenbar werden. Also wir haben da also eine Situation, wo wir eines Tages dann bei Gott sind. Das heißt, der Zustand bleibt eben nicht so, sondern wir werden in etwas hineinkommen und da, wenn wir dann sichtbar werden, dann auf der anderen Seite, dort dann im Himmel, ja, dann wird es eben anders sein. Jetzt ist es ein ängstliches Harren, aber es kommt da der Gegenpol dazu. Vers 21. Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Aha, was ist denn da geschehen? Da muss ja etwas mal gewesen sein. Oder nicht nur der Mensch ist jetzt irgendwo in diesem Schlamassel drinnen, sondern offenbar die ganze Schöpfung. Die Bibel berichtet davon ganz am Anfang, dass es einen Sündenfall gegeben hat, dass die ersten Menschen sich gegen Gott erhoben hatten und es eine Trennung zwischen Gott und den Menschen gab. Das betrifft jetzt aber nicht nur uns Menschen, sondern es heißt da die ganze Schöpfung. Aber jetzt sind wir da in der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Das heißt, alles, was läuft auf dieser Welt, und wir brauchen nur uns selber anzusehen, wir sind vergänglich. Und darum trage ich eine Brille und weiß ich nicht was. Weil das eben vergänglich ist. Die ganze Schöpfung leidet darunter, dass es jetzt eben so ist. Knechtschaft der Vergänglichkeit. Ein Knecht, ein Sklave, der ist eben nicht frei. Und so haben wir da immer wieder Situationen, wo wir eben nicht frei sind. Irgendeine Sucht. Man möchte weg, aber es geht einfach nicht. Sklaventum, Anfechtung, Niederlagen, Scheitern, unerhörte Gebete, Sterne, Feufe, Gott, mach doch endlich mal etwas. Und es kommt und kommt nicht. Und wir sind gebunden in unseren Situationen, vielleicht nicht einmal verschuldet, aber wir sind nun mal da drinnen. Ja, und jetzt? Jetzt kommt da der Paulus und sagt, bis wir frei werden von dieser Knechtschaft. Das heißt also, wir werden eines Tages dann in dieser Freiheit drinnen sein. Wir werden jubeln und tanzen, weil da etwas kommt, wo wir noch keine Ahnung haben von dem, was jetzt ist. Da kommt eine Herrlichkeit, die ist schlichtweg genial, denn wir werden einen Auferstehungsleib erhalten. Oder heute ist unser Körper, die Bibel nennt das Fleisch, also eine sündige Natur. Wir sind immer angefochten, es zieht uns da immer runter. Aber dann werden wir einen Geistleib haben. Einen Leib, der ist gar nicht mehr anfechtbar. Dann haben wir all diese Proben und Tests und Anfechtungen und Sünde, ist alles nicht mehr. Hey, das wird genial. Und jetzt sind wir da unten, aber wir können schon mal so ein bisschen hochsehen. Wie kommt das? Und Paulus gibt uns da diese Hoffnung mit. Schaut, es kommt anders. Ja, es heißt sogar, die ganze Schöpfung wird frei werden. Nicht nur wir Menschen werden den Geistleib haben, sondern die ganze Vergänglichkeit, die wir jetzt haben auf der Welt, wird alles aufgelöst sein. Dann ist dann eben diese Herrlichkeit, diese Ewigkeit, die dann kommt. Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Ja, das ist nicht so erbaulich. Wir haben da nicht nur eine Regenwolke, sondern es regnet eben auch. Seufzt, die gebärende Mutter. Oh! Und das beschreibt Paulus, dass es so ist. Die ganze Schöpfung seufzt. Wir haben das gesehen vielleicht letzten Sommer, wo wir sogar in der Schweiz eine gewisse Dürre hatten und andere Länder, die es noch viel mehr betroffen hatten. Dann die Feuersbrunst, die dann kommt und der Mensch leidet. Und dann Hunger in anderen Ländern. Auf der anderen Seite die Überschwemmung, weil es dort zu viel Wasser hat und all das Leiden, das das wieder verursacht. Und da noch ein Erdbeben und da noch eine Seuche. Die ganze Schöpfung seufzt. Oder das ganze System ist gefallen. Wir wohnen in etwas und es stimmt alles irgendwie nicht. Und erst wenn uns das bewusst wird, wie schlimm es da eigentlich, merken wir, wie herrlich der Gegenpol denn eigentlich ist. Und niemand hat mehr die Übersicht. Jede Partei sagt von sich, wir haben's, wählt uns. Aber und dann 4 Jahre später kommt wieder die andere Partei und so weiter. Ich denke an den Pilatus. Da beim Gericht, bei Jesus. Der Pilatus hatte erkannt, Jesus ist unschuldig. Ja, aber er hat ihn nicht freigesprochen. Denn der war eben in diesem kaputten System, im Römertum. Und ja, du musstest ja den Kaiser in Rom unterstützen. Er konnte Jesus nicht freigeben, obwohl er eigentlich wollte. Und so sind wir immer wieder in diesen kaputten Systemen drinnen, dass wir manchmal Dinge gar nicht wollen und es geht nicht anders. Und dann stellt sich da schon die Frage, Gott, was hast du dir da überlegt? Nimm doch uns einfach weg. Doch viel besser. Oder wie können wir überleben in einer solchen Zeit? Was für Werkzeuge gibt uns Gott an die Hand, dass wir eben überleben können? Jetzt ist da interessant in diesem Vers, da heißt es ja zu Beginn, wir wissen. Ja, was wissen wir denn? Gott hat uns ein Wissen gegeben durch sein Wort. Also wir haben das Wissen und das Wissen, das kommt eben aus der Bibel. Das heißt, Gott lässt uns eben nicht im Regen stehen, sondern er hat sich in seinem Wort offenbart, dass wir verstehen können, was und warum und wie und was denn kommt. Er lässt uns gerade nicht alleine stehen. Und da merken wir, ah, da haben wir ja einen Vorteil, wenn wir an Jesus glauben, weil wir das Wissen mitnehmen können, das Gott uns eben gibt. Ja, was gibt es noch für Werkzeuge? Vers 23. Nicht allein aber sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und wir sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Ja, also, das Klagen geht gleich weiter. Und er sagt da, wir sind am Seufzen, Geschwister, auch wenn wir an Jesus glauben, wir sind am Seufzen. Wann hört all das Zeug mal auf? Wann kommt endlich diese Erweckung, die wir schon lange wollten? Mal all das, einfach nicht mehr. Ja, man braucht ja nur die Nachrichten einzuschalten, oder? Und dann ist da Krieg und da Finanzkrise und vielleicht habe ich selber gerade eine Finanzkrise. Oder die Ehe läuft nicht so und so weiter. Ja, was gibt uns Gott jetzt für ein Werkzeug? Und jetzt steht da, wir, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben. Das heißt, in uns drinnen wohnt der Heilige Geist. Der Heilige Geist, das ist doch etwas von dem, was dann da zukünftig vollkommen ist. Und jetzt gibt uns Gott in unsere Herzen hinein bereits diesen Geist. Das heißt, wir haben bereits etwas von dem, was kommt. Wir sind gerade nicht einfach ausgeliefert all diesem Schlamassel, sondern er gibt uns etwas von dem, was da in der Zukunft vollkommen ist. Na klar, das hat natürlich eine Voraussetzung. Wenn da jetzt Jesus im Herzen drinnen wohnt, dann muss der ja irgendwo zuerst einmal da reinkommen. Die Bibel spricht davon, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Dass wir Jesus bitten, in unser Leben zu kommen, dass er unser Leben reinigt. Jesus kommt noch so gerne. Es ist die Voraussetzung, dass wir sagen, mein Herz gehört dir. Und von jenem Zeitpunkt an wohnt dieser Geist bei uns. Haben wir etwas schon von dem, was da in Zukunft dann kommt? Dieser Geist, das ist so wie ein Angeld, oder? Man hat schon ein bisschen etwas, er zieht uns ein bisschen den Speck durch den Mund und sagt, hey, so wird es dann vollkommen sein. Wow. Genial. Im 1. Johannes 4, Vers 4 steht, der, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ja, wir sind in der Welt. Aber der, der in uns ist, ist eben stärker. Das heißt, wir sind nicht ausgeliefert diesen Situationen. Wir sind da zwar drinnen, aber wir sind dem nicht ausgeliefert, sondern der Geist in uns drin hilft uns, überwinden zu können. Das heißt jetzt für uns, wir brauchen nicht da unten einfach zu kleben, sondern der Geist hilft uns, dass wir da überwinden können, dass wir rauskommen können aus dem Zeug. Vers 24, denn wir sind gerettet auf Hoffnung. Oder ein Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut hat, ist gerettet, aber diese Rettung ist eben erst eine Hoffnung. Und nicht Hoffnung in dem Sinn, ja, ich hoffe, dass dann irgendwie erlanget. Nein, Hoffen in der Bibel, das ist eine tiefe Gewissheit. Ich weiß, das kommt. Und jetzt haben wir in uns drinnen eine Hoffnung, ja, ein Mensch, der voll Hoffnung ist. Hoffnung, reden und schreiben geht nicht. Wenn wir eine Hoffnung in uns drinnen haben, dann kann man uns nicht knicken. Ja, was da auch passiert, dann wächst in uns der Glauben, wir können überwinden. Du kannst jemanden in Hoffnung nicht knicken. Es ist dann blöde, wenn wir den Glauben gerade nicht packen können. Oder dann versinken wir. Also Hoffnung ist quasi das Bindeglied von der Situation, in der wir stehen, zu dem, was kommt. Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Ja, wir sind schwach. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns oder tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Was heißt das für uns? Manchmal sind wir dermaßen schwach, dass einfach überhaupt nichts mehr klappt. Ja, sind wir jetzt einfach ausgeliefert. Und jetzt kommt dieser Geist, der in uns drinnen ist, und der tritt für uns ein. Für uns bedeutet, dass wir haben das Gebet. Wir sind ja gerade nicht alleine. Wir können beten. Wir können klagen, wie das David in dem Psalm macht, so richtig das Zeug Gott mal sagen. Aber dann eben auch bitten und im Glauben es wieder neu packen. Da ist doch ein Gott, der uns hilft zu überwinden. Und jetzt beten wir, was das Zeug hält. Wir sind ja gerade nicht alleine. Sondern im 1. Johannes 5, 14 steht, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so erhört er uns. Wir können also schauen, was hat uns denn Gott offenbart in der Bibel, was sein Wille ist. Und so halten wir uns daran. Es steht geschrieben. Und jetzt beten wir in diese Richtung. Halten Gott die Verheißungen vor und packen diese. Oder es heißt jetzt da, wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Hey, manchmal sind die Situationen dermaßen komplex. Was soll man denn überhaupt noch beten? Und jetzt heißt es da, der Geist in uns drin schafft ab und zu ein Seufzen, vielleicht mal ein Weinen. Oder wenn wir 1. Johannes 14, 4 nehmen, der Geist Gottes in uns hat sogar eine Gebetssprache, das sogenannte Zungenreden. Das heißt, es ist eine Sprache, die verstehe ich nicht als Sprache, aber der Geist Gottes versteht es. Und so kann ich in dieser übernatürlichen Sprache beten und der Heilige Geist weiß dann schon, was gemeint ist. Das heißt, Gott gibt uns Werkzeuge, dass wir nicht versinken, sondern dass wir überwinden können durch diesen Gott. Ja, es kommt noch besser, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ja, ich beginne da mal hinten. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, ist ja in der Mehrzahl. Also, was gibt uns Gott, wenn wir unterwegs sind? Gott gibt uns Gemeinschaft. Wir sind gerade eben nicht alleine, sondern Gott hat uns ja zusammengestellt. Und jetzt können wir uns einander austauschen, einander helfen. Mal ist der in der größeren Not, mal der andere. Wir sind zusammen als Leib. Gott möchte ja gar nicht, dass wir alleine sind, sondern jetzt können wir uns gegenseitig stärken. So, und jetzt steht doch da in diesem Vers, dass alle Dinge, was immer auch geschieht, zum Guten mitwirkt. Das ist ein gefährlicher Vers. Oder wenn es schlecht geht, sagt man einfach, ja, ist ja alles zum Guten, tu nicht so. Ja, nein, nein, da kann man mit dem Vers natürlich Leute kaputt machen. Das ist nicht die Meinung. Aber hey, dort, wo du in einer schwierigen Situation bist, und dieser Vers kommt dir in den Sinn, dass Gott sagt, dass alle Dinge einen Grund haben und es zum Guten sogar gereicht, hey, dann geht es einem besser. Das ist eine absolut grandiose, große Verheißung. Alles wird letztlich zum Guten dienen. Gut, vielleicht werde ich es rückblickend eines Tages erkennen, wozu jetzt meine Situation ist. Aber vielleicht auch nicht. Und es dient trotzdem zum Guten. Ja, manchmal werde ich vielleicht dann zurücksehen und merken, ja, wenn doch da Gott das erste Mal geholfen hat, dann wird er wohl das zweite Mal auch helfen. Dann geht es dann rückblickend vielleicht, aber vielleicht eben auch nicht. Aber was heißt das für uns? Gott hat uns Verheißungen gegeben. Die Bibel ist voll von Verheißungen, die wir nehmen können, wie zum Beispiel diesen Vers. Wo wir sagen können, Gott, mir geht überhaupt nichts mehr auf, ich verstehe dich nicht, warum geht das nicht? Ja, Gott hat schon etwas vor, ich sehe es halt nicht. Und jetzt innerlich zur Ruhe kommen können und sagen, okay, offenbar dient jetzt das zum Guten. Ja, da gibt es ganz verrückte Verse wie Jakobus 1, Vers 2. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Prüfungen hineinkommt. Ja, danke schön. Und das jetzt irgendwie zu merken, ja gerade in der Situation, wo man eben nicht weiter sieht, da bin ich auf Gott ausgeliefert. Herr, hilf, geht nicht mehr. Und gerade diese Phasen sind die Phasen, wo der Herr uns zu sich zieht. Gerade in den Phasen ist er näher als dann, wenn es einfach läuft. Dann läuft es ja, da kann ich es ja auch selber. Ja, eben nicht. Also, wir haben Verheißungen. Alles dient letztlich zum Guten mit. Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes. Ah, das ist die Zielrichtung. Warum lässt er uns denn noch da? Weil wir umgestaltet werden sollen. Immer mehr so, wie Jesus selber ist. Das heißt aber für uns, er lässt uns nicht, wie wir sind, sondern wir haben das Vorrecht, Umgestaltung. Wir haben das Vorrecht, umgestaltet zu werden. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Sondern Gott ist jetzt der, der uns formt. Und das heißt jetzt, gerade die schwierigen Situationen, die wir doch im Gebet versuchen abzuschütteln, das sind die Situationen, die er gebraucht, um uns umzugestalten. Hey, die schwierige Situation ist nicht nur einfach schlecht, sondern Gott entwickelt uns. Das muss man ein bisschen merken. So mit den Jahren kann man dann zurückblicken, dann wird es dann einfacher. Aber es ist so. Er gebraucht diese Situationen, um uns umzugestalten. Jetzt heißt es da, wir werden ins Bild Jesu umgestaltet. Das bedeutet eben nicht nur, in die Herrlichkeit umgestaltet zu werden, sondern Jesus ist ins Fleisch gekommen und hat gelitten. Also ins Bild Jesu umgestaltet zu werden, bedeutet auch, im Leiden drinnen standhaft bleiben zu können. Auch das ist etwas, was Gott in uns tut. 31. Was wollen wir nun sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ah, das ist jetzt noch die Grundlage. Warum läuft es denn eben so? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil er da eben die ganze Schuld, all das Schlamassel auf sich genommen hat. Darum haben wir diese Möglichkeit, aufbrechen zu können. Und jetzt kommen wir in eine Beziehung mit Jesus. Er hat für uns das Sündige übernommen und wir können von ihm seine Freiheit, seine Gerechtigkeit übernehmen. Das ist ein grandioser Tausch, der da stattfindet. Und das bedeutet für uns, wir können jetzt Beziehung haben, wir haben Jesus. Wir haben Jesus. Manchmal hat man das Gefühl, ja, was haben wir denn schon als Christen? Ja gut, ich komme in den Himmel, okay, aber geht mir ja nicht besser. Doch, wir haben Jesus. Wir haben in uns drinnen ein Werkzeug, das uns eben hilft, überwinden zu können. Wir haben diese Beziehung. Und jetzt sagt doch Jesus in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr ja Angst, Klipsis, Trübsal. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir haben in uns drin Jesus, der eben die Welt überwunden hat, darum können wir dranbleiben. Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ja, was zeigt uns der Vers? Oder wer will verdammen? Wer will beschuldigen? Ja, manchmal ist das, was auf dieser Welt läuft, dermaßen regnerisch, dass sich da schon ein See bildet. Wir werden verdolgt, verdammt, alles klappt nicht. Ja, sogar weil wir an Jesus glauben, wird es erst recht schlimm. Ja, es steht alles da. So ist es. Und jetzt kommt Gott und sagt uns, aber ich trete für euch ein. Er tritt für uns ein. Hey, er kennt uns. Er weiß, wie es uns geht, wie wir verfolgt werden, was da alles an Schlamassel da ist. Und jetzt tritt er für uns ein. Er lässt die Versuchung nicht so groß werden, dass wir es nicht mehr tragen könnten. 1. Korinther 10, Vers 13. Absolut genial, wie Gott das macht. Und das heißt umgekehrt für uns, er wird intervenieren, wenn es zu arg wird. Oder anders formuliert, du schaffst das.
Du schaffst das, weil Jesus bei dir ist. Es gibt keine Situation, die du nicht tragen könntest, weil er da ist. Die Frage ist, ob ich das vom Glauben her packen kann oder ob ich in den Gedanken versumpfe. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Naja, eben, Schlachtschafe, danke schön. Und jetzt zählt er da auf, was wir da alles erleben. Angst, Verfolgung, all die Dinge da. Hey, weißt du was? Das ist alles normal, dass man das erlebt. Das zu erleben ist kein Zeichen von Unglaube. Es ist kein Zeichen dafür, dass du halt so wenig gebetet hast. Ach, was wird da gesagt? Du musst einfach mehr beten, mehr glauben, dann ist alles weg. Nein, er zählt das alles auf und sagt, das ist alles da. Aber, da kommt das Aber, die Liebe von Jesus, die ist eben auch da. Das heißt, er nimmt uns nicht einfach raus, aber er trägt durch und er verändert uns in diesen Prozessen drinnen. Also nicht verzweifeln und schon gar nicht sich aufschwatzen lassen, ja, du betest halt zu wenig. Da kann man noch so beten. Wir haben diese Situationen und er zählt es da ja auf. Das heißt, Jesus leidet mit uns. Er ist ja selber im Fleisch gekommen, 1. Petrus 4, 1. Also, wir haben eine neue Identität in Christus. Etwas ganz Neues entsteht in uns. Und wir dürfen uns durchaus mal sagen, wir haben ganz vieles, was die Menschen, die nicht an Jesus glauben, nicht haben. Und das ist ja nur ein Abschnitt. Wenn man die ganze Bibel nimmt, dann ist ja die Liste dann ganz lang. Gott beschenkt uns. Und darum dieser Schlussvers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Merken wir? Wir können überwinden. Gott hat uns dermaßen viele Werkzeuge gegeben, dass wir nicht hier versumpfen, sondern dass wir eben überwinden können. Das heißt, er nimmt uns nicht raus, aber er trägt uns durch. Gott gibt uns Werkzeuge, durch die wir überwinden können. Jetzt können wir ganz frisch sagen, ja Herr, wenn das so in deinem Wort steht, dann will ich das innerlich neu fassen. Ich will es innerlich neu glauben. Gott, du siehst meine Situation, aber du bist auch da und du wirst eine Lösung schaffen. Wie du es bisher gemacht hast, wirst du es auch zukünftig machen. Und darum lass uns dem Herrn Danke sagen, kommt doch als Lobpreisgruppe. Lass uns noch einen Moment in der Gegenwart des Herrn sein. Lass uns hören, was sagt uns der Geist Gottes in unsere Herzen? Darüber zu reden, das noch einfach, was sagt der Geist Gottes dir ganz persönlich in deine Situation? Und der Herr sagt dir das, was wir da in seinem Wort lesen. Lasst uns beten. Herr, das ist gewaltig. Es ist gewaltig, weil du uns dein Wort gibst und dermaßen viel offenbarst. Danke, sind wir nicht alleine in unseren Situationen, sondern danke, bist du eben da. Danke, bist du der, der überwindet in uns drinnen, der uns mitnimmt in den Sieg hinein. Oh, danke, brauchen wir nicht, ja, zu versuchen, sondern bist du der, der uns durch den Glauben wieder aufrichtet und wir über diesen Dingen stehen können, auch wenn wir drinnen sind, dass es uns nicht mehr einfach runterzieht. Danke, dass dein Leben ein Leben im Überfluss ist, eine Quelle des Lebens. Ein Leben, in dem wir die Werkzeuge gebrauchen können und wir es tatsächlich erleben können, dass die Situation äußerlich noch genau gleich schlimm ist. Aber wir stehen in der Hoffnung und sind getragen. Danke, Jesus, dass dieses übernatürliche Ding möglich ist durch dich. Der Herr ruft mir zu sagen, verzweifle nicht. Verzweifle nicht. Sondern du darfst ganz frisch für dich sagen, so hat es Gott versprochen. Und so darf ich es für mich ganz neu nehmen. Versinke nicht, das ist nicht das, was Gott will. Sondern du darfst im Glauben überwinden, es innerlich packen. Denn Gott ist bei dir. Und dort, wo du verletzt wurdest, weil Leute gesagt haben, es liegt halt an dir, du müsstest halt mehr glauben. Hey, dass solche Situationen sind, das liegt nicht am Glauben oder nicht Glauben. Sondern durch den Glauben kannst du überwinden. Aber nicht jede Situation löst dich. Lass dich nicht runterkriegen, sondern in Gott schaffst du es. Gott traut dir das zu, dass du durchtragen kannst, weil er ja da ist. Du musst es ja nicht alleine machen. Gott traut es dir zu. Keine Versuchung ist größer, als dass wir es nicht mehr tragen könnten. 1. Korinther 10, 13. Halleluja. Komm, Geist Gottes. Herr, tippe neu die verwundete Seele an. Die Seele, die aufgeraut ist, die gerufen hat und du hast irgendwie nicht geantwortet. Komm, Geist Gottes, komm da neu mit deinem glättenden Öl über das Aufgeraute, dass es wieder glatt sein kann, dass wir wieder Hoffnung haben. Berühre du, Geist Gottes. Denke nicht, ja, für mich ist ja zu spät, bringt ja auch nichts mehr. Die paar Jährchen da noch bis zur Pensionierung. Hey, weißt du was? Gott hat doch gerade für die Zeit für dich etwas. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Sondern der Herr sagt, ich führe dich durch dieses emotionale Loch hindurch. Der Herr ist ja da.
von mir.